Uwe, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns mal unterhalten können. Wir hatten eigentlich ja in diesem Jahr schon Erzählcafés geplant, die wir leider Corona-bedingt verschieben mussten. Und jetzt ist einfach mal die Gelegenheit zum Gespräch, das man eben auch als Podcast abrufen kann. Und du bist ja unser Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag, bei der Bundesregierung. Und ich wollte dich mal fragen, wie geht es dir gerade so die letzten Monate bei deiner Arbeit in Berlin und was machst du auch sonst in deinem Reisedienst? Erzähl einfach mal ganz frei von der Leber.
Ja, ich bin ja jetzt seit 4 Jahren dabei, kurz vor der Bundestagswahl damals eingestiegen und so. Da gab es dann schon so eine Phase, dass Leute sagten, ja, eigentlich brauchen wir keine Gespräche führen, es ist nach der Wahl sowieso alles anders und so. Dann gab es so diese 3 Jahre, die Leute kennenlernen, Kontakte schmieden und so. Ja, und dann dachte man, das funktioniert jetzt bis zur nächsten Wahl und plötzlich ist der absolute Lockdown. Lockdown hieß auch ganz praktisch, dass ich in Berlin gar nicht mehr in die Büros reinkam. Also ich habe einen Hausausweis, ich kann in den Bundestag gehen, nur die Leute haben die Termine abgesagt, weil in den Büros mussten die Mitarbeiter in Homeoffice, die Abstandsregeln gehen nicht, jeder wusste nicht, was funktioniert. Also das letzte halbe Jahr habe ich sehr viel Homeoffice gemacht, zig Termine sind ausgefallen und so. Ich habe es genutzt, habe viel geschrieben, aber es ist schon echt auch frustrierend, wenn du eigentlich einen Job hast, wo es darum geht, Kontakte zu pflegen und vieles geht nicht.
Und konntest du die Kontakte dann telefonisch oder über Skype-Konferenzen irgendwie noch darstellen?
Also ich sag mal, zu Leuten, mit denen man näher ist, da funktioniert das ganz gut telefonisch. Aber wenn du jetzt einen Termin ausmachst mit einem Abgeordneten aus einem irgendeinem Ausschuss, aus dem Familienausschuss beispielsweise, ne, willst du ein Thema machen, den müsstest du treffen, den kannst du nicht einfach irgendwie anrufen und über Telefon das machen, das ist schwierig. Und da, wo es Arbeitsgruppen gibt, gehen ganz viel über Skype oder über Zoom-Konferenzen, ja, Arbeitsgruppen innerhalb der Allianz, Arbeitsgruppen mit der Politik. Ich war zum Beispiel beim evangelischen Arbeitskreis, dem Vorstand, in einer Zoom-Konferenz eingeladen und die haben mich gefragt, weil ich war Anfang des Jahres auf Moria, der Insel, und die haben einfach gefragt, was ist denn ihre Einschätzung, wenn wir jetzt eine Kapazität hätten von 2000 in Deutschland, wen sollen wir aufnehmen? Was würden Sie sagen? Und das war sehr spannend, weil ich sagen konnte, nimm Sie bitte Mütter mit Kindern auf. Da sind 1000 Schwangere und 1000 Mütter mit kleinen Kindern. Und der eigentliche Hammer ist, als jetzt das Lager abgebrannt ist, hat Deutschland ja tatsächlich 1500 aufgenommen. Und es waren Mütter mit Kindern. Also, und auf Vorschlag von dem Vorsitzenden des EAK. Also da ging was, da ging auch inhaltlich einiges. Aber wenn, dann per Zoom-Konferenz. Ja, manche Begegnungen gab es, aber viel, viel weniger als vorher.
Ja. Jetzt hast du ja das Thema schon angesprochen, darauf wollte ich auch noch kommen, weil das ist ja so das, was wir nur hier aus der Tagespresse kennen und haben doch alle eigentlich gar keinen Eindruck vor Ort, was ist Moria, was bedeutet Moria. Ich wollte mal eine total verrückte Frage stellen. Moria ist für mich mit meinen Bibelkenntnissen das Bild der Berg, wo Abraham Isaak opfern sollte. Das ist Moria. Hat das sprachlich eine Gemeinsamkeit oder ist es eine ganz andere Wortbedeutung?
Also das Bild ist insofern natürlich ganz passend, weil ich jetzt mal ganz frech sagen würde, Europa opfert in Moria seinen humanitären Standard und zwar Menschen. Ja, also ich war im Nordirak, habe Flüchtlingslager von Jesiden besucht. Ich war in Jordanien, habe Flüchtlingslager besucht und so. Also ich habe wirklich viel schon gesehen auf dieser Welt. Aber das, was dort in Moria passiert ist, war nur vergleichbar mit einem Slum in Kenia oder so. Also es waren Verhältnisse, die kann man sich nicht vorstellen.
Kannst du das mal beschreiben?
Ja, ich versuche mal Bilder dafür zu finden. Also da war also ein Lager für 2000 Leute. In diesem Lager lebten aber 23.000. Und die Organisation hat sich um diese 2000 gekümmert und die anderen, die kamen an, kriegten einen Schlafsack in die Hand. Später gab es keine Schlafstelle mehr. Dann wurde gesagt, da hinten ist ein Feld, da kannst du dich hinsetzen. Dann haben die Bäume abgeholzt, haben die verfeuert. Ja, die Leute, die Anwohner sind alle durchgedreht, weil ihre über Generationen gepflanzten Olivenbäume hier plötzlich in Luft aufgehen. Es war überhaupt nicht organisiert. Es gab keine Kanalisation, keine Abwässer, gar nichts. Uns wurde erzählt, eine Frau kam mit ihrer Tochter, kriegt ein Wurfzelt in die Hand, schmeißt das hin, kommt nächsten Morgen wieder heulend, sagt, sie ist vergewaltigt worden in der Nacht. Und ihre 8-jährige Tochter auch. Das waren die Zustände auf Moria. Also menschenunwürdig. Und begründet wurde das Ganze immer. Die EU hat gesagt, wir lassen uns von Erdogan nicht zwingen, wir lassen uns von Flüchtlingen nicht zwingen. Ja, die Griechen haben gesagt, wir lassen die alle hier, wir bringen die nicht aufs Festland, weil wir lassen uns von Flüchtlingen nicht erpressen. Also tatsächlich wurde aus politischem Kalkül monatelang Menschen in Zuständen gehalten, die unwürdig waren, wirklich unwürdig. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Also ein Flüchtlingslager in dem Zustand, wo es nach Scheiße stinkt, wo nichts abgeholt wird, wo, also Wahnsinn. Ja? Dann durften, gab es da Zelte, da haben sich Islamisten getroffen, also richtig heftige Gruppen. Und es ist kein Wunder, dass das so war, weil die stacheln die Leute auf, muss ich sagen. Ja? Die Leute sind unzufrieden, werden aufgestachelt. Wir waren dort, in der Zeit, als wir dort waren, wo ist ein Prostitutionszelt aufgeflogen. Also da haben Leute von außen, quasi Mafia, haben psychisch kranke Frauen in dem Lager für Prostitutionszwecke vermietet. Die Frauen waren total unter Drogen gestellt, keiner konnte das kontrollieren, es gab keine Leute, die da waren. Völlig irre, also Zustände, man kann sich das nicht vorstellen. Und wenn dann jetzt Leute sagen, ja, das sind Brandstifter und wir belohnen die noch dafür, dass sie Brand gestiftet haben, nee, es war völlig anders. Es wurden Menschen unter übelsten Umständen gegen alle humanitären Standards, die Recht sind in Europa, ja, behandelt und abgestempelt und so. Und dass das nicht früher eskaliert, ist eigentlich ein Wunder. Kann man nicht anders sagen.
Ich glaube aber, also mir geht das gerade so bei deinen Schilderungen, dass das die Vorstellungskraft sprengt. Also ich merke gerade, wie es mir Tränen in die Augen treibt, wenn du mir das erzählst. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass mir die Bilder nicht reichen. Ich habe weder Worte noch Bilder dafür und ich kann mir vorstellen, dass es den meisten Leuten so geht. Klar sieht man Bilder in der Tagesschau, aber ich glaube, die geben nicht das wieder, was du da vor Ort erlebt hast.
Nein, das ist tatsächlich so. Und wir haben vor 2 Wochen, also es gab eine Aktion von World Vision und einigen anderen, die haben 13.000 Stühle vor dem Bundestag aufgestellt. Und in der Nacht danach hat es ja gebrannt auf Moria. So, und dann war die Frage, was macht man denn jetzt? Wie geht man damit um? Die Bundesregierung hat sehr schnell 1.500 Leute aufgenommen, vor allem Frauen, Schwangere und Mütter. Tolle Reaktion. Aber es waren eben noch 13.000 Leute da. Und dann hat der Chef von World Vision ganz bewusst Leute von der EKD, CDU, Grüne, SPD, von den Kommunen, die gesagt haben, dass sie Leute aufnehmen und so, hat quasi zu einer Zoom-Konferenz zusammengerufen und nur Leute, die vor Ort waren. Also er hat ganz bewusst gesagt, ich möchte nur Leute haben, die dort waren, die es gesehen haben, damit sie sich austauschen können, weil alle anderen haben dieses Bild nicht. Die können, also man kann sich es nicht vorstellen, wie es war, wenn man es nicht dort erlebt hat. Und dann saßen wir zusammen und haben gemeinsam eine Erklärung rausgegeben. Also Moria darf sich nicht wiederholen, und damit es auf der EU-Ebene stattfindet. Wir haben als Kirchen angeboten, dass wir Plattformen bieten, wo die verschiedenen Akteure aus der Politik, aus verschiedenen Parteien sich einfach mal treffen, nicht nur beschimpfen, sondern sagen, wie können wir Lösungen finden. Das sind die Sachen, die wir anbieten konnten. Aber es war tatsächlich so. Er hat ganz bewusst gesagt, wer nicht dort war, kann sich das Bild nicht, kann sich das nicht vorstellen. Lass uns diejenigen zusammenkriegen. Dann haben wir organisieren können, dass Andrea Wegener, das ist die Chefin von Eurorelief, das wiederum hängt zusammen mit GAIN und GAIN mit Campus für Christus, eine Christin, die dort die ganze Organisation organisiert hat. Also jeder, der ankam, kriegte erstmal ein Essenspaket und Kleidung, weil sie für eine NGO das organisiert hat. Also die Griechen haben sich auf die Reihe gekriegt, das griechische Militär hat die Leute registriert, das war alles, die kriegten gar nichts und die NGOs haben sich darum gekümmert. Und die konnten wir einladen und die ist dann über die CDU-Fraktion zum Beispiel mit Innenpolitikern ins Gespräch gekommen, einfach den Leuten zu schildern, was dort los ist.
Das war jetzt ja gerade vor 2 Wochen.
Das war gerade vor 2 Wochen, genau. Vor kurzem war die im Bundestag. Und jetzt ist die Frage, wie löst man das? Es wird jetzt ein neues Lager gebaut, Moria, mit anderen Standards, etwas größer. Das könnte vielleicht eine Lösung sein, aber wenn man jetzt mal größer denkt sozusagen, ist die Frage, wie kann es sein, dass überhaupt Erdogan, der da Lager hat an der Grenze und der von der EU ganz stark bezahlt wird, überhaupt die Flüchtlinge durchlässt? Wie kann das sein? Ja, also es bräuchte dringend mal eine Strategie, dass man mit den Leuten die Asylanträge schon im Heimatland irgendwie bearbeitet oder so. Es braucht ganz viele Strategien. Das hat Frank-Walter Steinmeier schon als Außenminister vorgeschlagen. Das ist bis heute keine Realität. Aber das ist das Politische, ne? Aber als Christ musst du vor allen Dingen sagen, du kannst nicht zulassen, dass Menschen in solchen Umständen leben. Ja, das kannst du nicht zulassen, dass Kinder vergewaltigt werden, dass Menschen da verrotten. Also es geht einfach nicht.
Wie erlebst du die Reaktionen, wenn du darüber berichtest? Du fährst ja viel durch Gemeinden, du triffst dich in bestimmten Kreisen, erzählst über Moria. Wie sind die Reaktionen drauf?
Also sehr polarisierend. Die einen sagen, super, dass wir als evangelikale, bibeltreue, freikirchliche Christen solche Themen auch annehmen. Weil in der Bibel steht ganz klar, ne, also barmherziger Samariter, wenn Menschen in so einer Notsituation sind, dann muss man ihnen helfen. Und es gibt andere, die sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, ja, jetzt belohnt ihr noch die Straftäter, ihr wollt die ganzen Muslime hier reinholen, ja, das ist, die EKD ist schon vom richtigen Glauben abgefallen und jetzt fängt ihr als Evangelische Allianz auch noch an, das gibt es auch. Und muss ich sagen, dieser zweite Teil ist für mich manchmal kaum erträglich, ja. Also, dass Leute mit der Bibel in der Hand so menschenverachtend reden, ist eine Katastrophe. Dass politisch viel mehr nötig ist, als nur Leute aufzunehmen, das ist richtig. Aber dass eine Herzenshaltung Verhärtung ist und über Muslime schimpfen und über, also wenn da 10 Leute in Brand stiften, ne, und 1000, 13.000 andere mit betroffen sind, dass die dann alle pauschal verurteilt werden, das hat mit Christsein nichts zu tun. Das macht, also, da könnte ich manchmal heulen. Ich könnte manchmal mehr heulen über die Reaktion der Geschwister als über das Elend selber.
So wie ich dich kenne, ja, das ist ja der zweite Teil deiner Arbeit bei der Deutschen Evangelischen Allianz, dass du durchs Land reist und den Gemeinden erzählst, was in Berlin läuft, ne, und auch so ein Stück off, also vielleicht auch Perspektivenwechsel aufzeigst, Möglichkeiten über Politik auch anders zu denken oder über politische Entscheidungsprozesse. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass genau der Teil für dich eigentlich der schwierigere ist. Hast du einen Eindruck, es bringt trotzdem Frucht? Menschen fangen an nachzudenken und umzudenken.
Ja, absolut. Also was ich merke ist, also es gibt natürlich verhärtete Leute, wie ich das gerade angesprochen habe. Da geht auch gar nichts. Für die bist du der Feind und die treten dann irgendwie aus der Allianz aus, wo man da gar nicht formal austreten kann, wenn die Themen nicht kommen sozusagen, die sie wollen. Ja, die haben bestimmte Themen und die müssen kommen und alles andere darf dann nicht sein. So, und das ist schade, dass es Leute gibt, die sich jetzt radikalisieren, die auch in Richtung rechten Rand abdriften, die gibt es. Aber es gibt viele andere, die sagen, wow, dankeschön, dass wir mal die Zusammenhänge verstehen. Also wenn ich jetzt unterwegs bin und ich berichte beispielsweise von einem Gespräch, ich wechsle mal kurz das Thema, nehmen wir mal Corona. 8 Wochen nach dem Lockdown habe ich mich mit dem persönlichen Referenten, also unmittelbar persönlicher Referent von Jens Spahn getroffen. Wir hatten eigentlich ein Thema und dann dachte er, ich bringe die Unterlagen mit, ich dachte, er bringt sie mit. Und also der Termin war und beide hatten die Unterlagen nicht dabei. Okay. Und der sagt, Herr Jankowski, Sie bleiben jetzt einmal da, ich hole uns einen Kaffee. Ja, so, und dann kam er wieder mit dem Kaffee und sagt so, das ist jetzt die erste halbe Stunde ohne irgendwas, was dringend entschieden werden muss, seit 8 Wochen.
Wow.
Ich komme immer morgens um 7 ins Büro und ich gehe abends um 1. Sagt, und die ersten 8 Wochen hat uns auch keiner kritisiert, alle waren ruhig, alles, ja. Und nach 8 Wochen hieß es, wir haben alles falsch gemacht. Also keiner hat uns vorgeschlagen, wie wir das besser machen können. Die Opposition war ruhig, die Kirchen waren ruhig, alle waren ruhig.
Ja.
Und hinterher wurde uns gesagt, dass wir alles falsch gemacht haben. Wir haben gearbeitet wie die Tiere. Wir haben überlegt, wie viele Masken wir bestellen müssen. Und es hieß immer, es sind zu wenig, also haben wir mehr bestellt. Jetzt sagt der Bundesrechnungshof, ihr habt zu viele bestellt. Und so gibt es mit jeder Entscheidung, niemand wusste vorher, was richtig ist. Keiner hat uns im Prozess als Opposition konstruktiv kritisch begleitet. Und hinterher war alles falsch. Und du hast keine Zeit, kannst nicht einfach mal einen Kaffee trinken mit jemandem und dich mal besinnen. Und solche Geschichten erzähle ich ganz gerne, damit Leute auch mal wieder ein Verständnis haben, dass es kann sein, dass viele Maßnahmen nicht toll sind.
Ja.
Aber da sind Menschen, die sich Tag und Nacht den Kopf darum machen, dass es irgendwie in diesem Land funktioniert. Und das Mindeste, was ich tun kann und tun möchte, ist dafür zu werben, dass da Leute sind, die verantwortungsvoll mit Dingen umgehen. Bei Moria kotzt mich etwas an und dann sage ich das auch deutlich. Und trotzdem sind da auch Menschen, die arbeiten dafür, die setzen sich ein, ja, die versuchen, was zu bewegen. Es ist nicht so, dass nur irgendeiner sagt, Moria ist mir egal, Punkt. Ja, sondern die Frage ist, wie ringen wir um Lösungen, wie finden wir die? Ähnlich jetzt bei der Corona-Geschichte. Und da erlebe ich, wenn ich unterwegs bin und wenn ich die Sachen erkläre, wenn ich sage, guck mal, das war das Dilemma, in dem die Politiker standen, dass viele sagen, ach natürlich, jetzt verstehe ich das erstmal. In den Medien kriegst du ja nicht dieses Ringen, dieses Menschliche, dieses Persönliche mit. Und das kriegst du natürlich mit, wenn du einfach Leute triffst in Berlin. Und darum wiederum erlebe ich ganz viel in Gemeinden, dass Leute echt sagen, ach so, Mensch, jetzt verstehen wir das besser, jetzt beten wir noch intensiver für die Leute, die Verantwortung tragen. Und das finde ich ist sehr wichtig.
Ja, ich glaube auch, ne, wir halten uns oft treu so an diesen Grundsatz, betet für die Obrigkeit, segnet die Obrigkeit, aber letztlich das Wissen hilft ja weiter, wissen, was läuft da eigentlich. Du hast es ja gerade so schön beschrieben, dass Menschen Tag und Nacht sich einen aufreißen, um die Verantwortung zu tragen, die sie haben. Ne? Und wer will sie tragen? Das merken wir in kleinen Organisationen, das merken wir in Gemeinde. Wer will Verantwortung wirklich im größeren Stil tragen? Also von dem her hohen Respekt, dass du auch sozusagen die Berliner Arbeit in die Gemeinden reinträgst. Dafür auch großen Respekt auch.
Danke. Ja. Aber das fängt ja natürlich nicht in Berlin an. Ne? Also wir sind ja als G26 hier sehr, sehr vernetzt in die Stadt. Und da merkst du das ja. Du merkst, also ich weiß noch, ich war ja Stadtrat eine Weile. Mhm. So, und dann kriegst du endlich die Chance auf 10 Millionen Fördermittel für Schulen. Wenn du aber einen Investitionsstau von 84 Millionen hast, kannst du ein Achtel dessen, was nötig wäre, nicht mal ganz ein Achtel, damit sanieren. Das heißt, es ist jetzt schon klar, wie auch immer du dich entscheidest, 7/8 werden sich benachteiligt fühlen.
Ja.
Und du kannst es nicht besser machen. Du kannst es auch als Christ nicht besser machen, weil du hast genau diese Summe zur Verfügung, nicht mehr oder nicht weniger. Und das Wenigste, was man dann erwarten kann, ist, dass die 7 anderen nicht sagen, du hast sie benachteiligt, du hast sie beschissen, du hast ihnen was Böses getan, du hast sie aus Ideologiegründen hinten runtergefallen, sondern du hast nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Und diese Unterstellung, dass Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihr Bestes geben, die finde ich, die gehört sich einfach. Ja, wenn wir 42 Leute im Stadtrat haben, von denen 12 einer Partei angehören, die mir nicht gefällt, muss ich wenigstens unterstellen, dass die ehrenamtlich ihre Freizeit investieren, um das Gute für uns zu wollen. Das ist das Mindeste, was auch eine AfD-Fraktion sogar verdient, auch wenn ich sie politisch eine Katastrophe finde. Aber diesen Grundrespekt mal zu haben, den finde ich total wichtig.
Ja, mir hilft es ja auch oft, ne, wenn ich dann einen Kommunalpolitiker höre, der mir mal so komplexere Zusammenhänge erklärt, dass ich auch diese Dilemmasituationen verstehe, die ich oft aus Zeitungsberichten nicht entnehmen kann, weil sie da auch nicht so vertieft dargestellt werden. Von dem her merke ich eben, wir brauchen mehr Wissen. Nur dann können wir auch mehr beurteilen, wie auch so Prozesse in der Politik zustande kommen. Ich finde es großartig, du hast das Thema aufgegriffen, ne? Du warst hier kommunalpolitisch aktiv, du bist mein Vorgänger hier in der Gemeinde, du hast ganz viele Türen aufgetan, auch für unsere jetzige Netzwerkarbeit in der Stadt und du bist jetzt im ganzen Land unterwegs. Was sind für dich Themen, wenn du aufs nächste Jahr schaust? Guckst du, welche Themen aufploppen und reagierst oder gibt es da schon bestimmte Schwerpunkte, die du siehst?
Ja, also ich sag mal, das eine Thema, was sozusagen das ganze Land überspannt, ist das Thema Spaltung.
Ja.
Ja, und da merkt man tatsächlich, ist es schon verrückt, wie sich die Ost-West-Wahrnehmung verändert. Also wenn du hier in Gera lebst zum Beispiel, nur zum Thema Corona, hast du das Gefühl, also die Mehrheit hier ist eindeutig der Meinung, das ist ein Riesendilemma, das ist aufgeblasen, das gibt es gar nicht oder so. Es gibt gerade eine aktuelle Untersuchung, Allensbach hat festgestellt, 66% der Menschen finden 65% finden die Maßnahmen der Bundesregierung gut, 23 wünschen sich schärfere Maßnahmen und 12 sagen, es ist völlig übertrieben. Also bundesweit ist es jeder Achte, der findet, es ist übertrieben. Wenn ich hier in Gera lebe, habe ich das Gefühl, das sind 2 von 3. Ja, und die sind auch noch laut, so ungefähr. Und da merke ich, dass es gibt also eine Wahrnehmung, wenn du in Süddeutschland unterwegs bist oder in Berlin bist und dann kommst du nach Gera oder nach Chemnitz, die ist vollkommen unterschiedlich. Mhm. Und das, würde ich sagen, war vor 10 Jahren noch nicht so. Das ist schlimmer geworden. Mhm. Und das ist also ein Riesenthema für uns in Deutschland. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Ost-West-Spaltung, die Spaltung zwischen Zufriedenen und Unzufriedenen, dass wir die besser in den Griff kriegen. Für Politik wird nächstes Jahr ein Riesenthema sein, die ganze Frage, wie viele Insolvenzen kommen. Also das, was wir im Moment alles mit Fördermitteln abgefedert haben. Also
sozusagen die Folgen,
Des Ausmaßes von Corona. Die werden massiv zukommen. Und das wird massiv auch die Frage sein, welche Parteien werden dann gewählt. Das ist eine Bundestagswahl. Wer soll das handeln? Ja, ist eine rot-rot-grüne Option, mit so einer großen Wirtschaftskrise umzugehen? Und wenn, wie sieht die dann aus? Also sind ganz große Fragen, glaube ich, die die Politik beschäftigen. Bei der CDU intern wird natürlich die große Frage sein, wer wird der Kanzlerkandidat? Mhm. Ja, also ganz viele Fragen, die politisch noch ganz offen sind. Wie werden die Konstellationen sein? Große Koalition wird es wohl nicht wieder geben. Wird Schwarz-Grün eine Rolle spielen? Wie sieht das aus zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands? Also das sind so große, große Fragen, glaube ich, die eine große Rolle spielen. Ansonsten Themen, die uns selber mit betreffen, ist die Frage, es gibt jetzt einen Beauftragten für Religionsfreiheit. Der ist gewählt worden, das ist gut so, der legt einen Bericht vor. Wird das mit dem weitergeben? Soll es den in der nächsten Koalitionsvertrag weitergeben? Soll der da sein? Der kümmert sich ganz viel auch um verfolgte Christen, das ist wichtig. Die große Frage ist, wie soll eine europäische Flüchtlingspolitik aussehen? Wie können wir da mitmachen? Die großen Fragen sind ethische Fragen. Also wenn plötzlich die Grünen mit an der Macht sind, wird Abtreibung in Deutschland jetzt dann ganz legalisiert? Oder wie soll das aussehen? die Fragen nach assistiertem Suizid, Sterbehilfe, wie gehen die Themen weiter. Und so könnte ich manches mehr aufzählen, wo man natürlich mit ganz neuen politischen Konstellationen und dann auch in Anbetracht von so einer Pandemie einfach die Frage stellt, wo geht die Reise hin? Ja, was wird da sein? Das ganze Thema Digitalisierung wird im Moment fast nur über Finanzen und Geld und Ausstattung gesprochen. Es wird noch überhaupt nicht über die psychischen Folgen für Kinder, die keine Sozialkontakte mehr haben, geredet.
Thema Medienkompetenz.
Ja, wir reden über Medienkompetenz, meinen damit aber nur, ob ich ein Tablet bedienen kann. Wir reden nicht darüber, wie ich lerne, das Tablet auch mal wieder wegzulegen und mit Freunden von Angesicht zu Angesicht zu spielen. Ja? Also ganz viele Fragen, die eine Rolle spielen.
Ich denke ja, die den Thüringer Bildungsplan verfasst haben, die haben sich tatsächlich mehr tief Gedanken gemacht zum Thema Medienkompetenz, aber es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Bildungsbereiche, wo wir wirklich große Defizite haben.
Ja. Also du merkst, es gibt ganz viele Sachen, wo wir als Christen dann eben auch Fragen stellen, als Christen versuchen uns mit einzubringen, aber es ist eine Gesamtsituation, die sehr, sehr wackelig, sehr fraglich ist. Ja.
Also ich würde mich freuen, Uwe, wenn wir diesen Talk regelmäßig fortsetzen könnten und dann auch so Schwerpunktthemen wie heute war es Moria und beim nächsten Mal vielleicht andere tagesaktuelle Themen, dass wir daran anknüpfen.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Segen, gute Nerven und immer einen hoffnungsfrohen Blick nach vorne bei deiner Arbeit und ganz viel Bewahrung auch auf deinen Wegen. Du bist ja viel auf der Autobahn. Ich habe gehört, du hast ein neues Nummernschild. Lange war es 1. Mose 12, 2. Und jetzt ist es Ruth
1, Vers 16.
1, Vers 16.
Wobei wir das privat, also es ist mein Dienstwagen, ne? So, ja. Und dadurch, dass der in Bad Blankenburg zugelassen ist, geht dort Rudolstadt. Und Ruth 1, Vers 16 ist, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ist doch cool, oder? Aber das andere, Genesis 1, Vers 12, das bleibt sozusagen privat, ne? Das ist sozusagen mein Lebensmotto. Und das heißt, es ist die Verheißung an Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Ja, und dieses persönliche Lebensmotto hast du uns auch als G26 mitgegeben und das trägt uns. Das ist unser Leitsatz in der Kita-Konzeption und ich glaube, das wird auch über die nächsten vielen Jahre noch unser großes Motto bleiben.
Schön.
Und unter diesen Segen wollen wir uns stellen, jetzt auch fürs Wochenende, für die kommenden Wochen. Ich danke dir, Uwe, fürs Gespräch.
Gerne.